SWR 2 Wissen.
Em 1972 foi feita a Transamazônica.
1970 baute die brasilianische Regierung mitten durch den Amazonas-Urwald die Transamazonica. Das war ein Siedlungsprojekt der Militärdiktatur. Dafür erfanden sie den Slogan Land ohne Menschen für Menschen ohne Land. Eine große Lüge.
Die Leute kommen mit wahnsinnig großen Hoffnungen hier an. Das sind die Familien von Landwirten, aber es kommen auch die Großgrundbesitzer an, es kommen die Holzhändler an, es kommen die Bergwerksgesellschaften an und die wollen von heute auf morgen reich werden und gehen dann über Leichen. Wir sind eine wahnsinnig konfliktreiche Region. Mord und Totschlag ist beinahe, kann man sagen, an der Tagesordnung. Es gibt sklavenähnliche Verhältnisse. Das sind die Probleme, denen wir tagtäglich gegenüberstehen.
Wildwest im Amazonasgebiet. Altamira. Eine Sendung von Gudrun Fischer.
40 Busreisende auf der Transamazonica stehen knietief in glitschigem roten Schlamm. Ihr Reisebus ist stecken geblieben. Sie versuchen, ihn aus dem Schlammloch zu schieben. Der Busfahrer treibt die Leute mit Rufen an. Jubel bricht aus, als es geschafft ist. Erleichtert steigen die Passagiere wieder ein. Es regnet seit Tagen und das wird nicht das letzte Schlammloch für heute gewesen sein. Die Transamazonica ist kurz vor der Stadt Altamira fast unpassierbar. An besonders schlimmen Stellen ziehen Traktoren die Busse und Lastwagen aus dem Schlamm. Der katholische Bischof Erwin Kreutler lebt schon 50 Jahre im südöstlichen Amazonasgebiet. Geboren wurde er in Österreich, doch heute steht er der Diözese Altamira vor, die von der Fläche her so groß ist wie Deutschland.
Wie ich angekommen bin, gab es noch den berühmten tropischen Regenwald, den ich gekannt habe, rund um Altamira. Heute entlang der Transamazonica gibt es das nicht mehr. Das ist abgebrannt und da sind jetzt heute riesen Weideflächen da und zum Teil auch Kakaoplantagen. Brasilien braucht Energie, da zweifle ich gar nicht daran, dass das braucht. Und die Politiker haben natürlich das Maul aufgerissen und gesagt, Belo Monte ist die Rettung. Belo Monte wird uns alles bringen, also das Heil. Die Geschäftsleute und Unternehmer und auch Bankangestellte und so waren unendlich dafür, weil sie gedacht haben, Altamira wird zum Umschlagplatz für ich weiß nicht wie viele Projekte und Geld wird auf der Straße liegen und.
Belo Monte heißt der Staudamm, der seit ein paar Jahren 40 Kilometer entfernt von Altamira entsteht. Es soll einmal das drittgrößte Wasserkraftwerk der Welt werden. Mehr als 50.000 Menschen kamen auf der Suche nach Arbeit in die Stadt und nun platzt sie aus allen Nähten. Schwer beladene, schlammverspritzte Lastwagen mit Nahrungsmitteln, Baumaterial und Konsumgütern kommen nach Altamira. Die ersten 500 Kilometer auf der Transamazonica von der Stadt Marabá nach Altamira sind genauso wenig asphaltiert wie die nächsten 2.500 Kilometer Richtung Peru. Trotzdem herrscht bis Altamira reger Verkehr. Die Transamazonica wurde nie zu Ende gebaut. Immer wieder unterspülen Regen und die breiten Flüsse die Straße. Vor dem ersten Spatenstich 1970 sollen gezielt indigene Gruppen aus der Umgebung mit vergiftetem Essen und Krankheitserregern umgebracht worden sein, damit sie den Bauarbeiten nicht im Wege stehen, sagen Menschenrechtsgruppen vor Ort. Ein heißer Nachmittag in Altamira. Kinder spielen auf den Grünflächen am Ufer des Rio Xingu. Am Ende der Promenade ragt ein Steg in den Fluss. Hier baden ein paar Jugendliche. Der Fluss Xingu gehört zu den Klarwasserflüssen des Amazonasgebiets. 2000 Kilometer fließt er von seiner Quelle im Zentrum Brasiliens Richtung Norden. Die Stadt Altamira liegt am Unterlauf des Xingu. Bis zu seiner Mündung in den Amazonas sind es noch 400 Kilometer. Der Xingu gehört zu den intaktesten Flüssen des östlichen Amazonasgebiets. Am Steg in Altamira schwimmen zwar Plastiktüten und Essensreste. Die Jungen stört das aber nicht. Sie nehmen Anlauf und springen.
So ist das am Xingu. Hier liegt Müll im Wasser, das macht mir aber nichts aus. Seit ich ein Jahr alt bin, schwimme ich im Fluss. Einmal bin ich sogar mit meinem Cousin rüber bis ans andere Ufer geschwommen.
Etwa 2 Kilometer sind es zum anderen Ufer. Da liegt jedoch kein Festland, sondern eine Insel. Dahinter fließt ein weiterer Arm des Xingu. Der Fluss ist bekannt für seine vielen Inseln und Felsen, für seine Nebenarme und Stromschnellen und für seinen Fischreichtum. Hier an der Promenade von Altamira wirkt er fast wie ein See. Gemächlich tuckert ein Schulboot vorbei. Statt Schulbussen fahren im Amazonasgebiet Schulboote, denn es gibt kaum Straßen. Die Freude über die Transamazonika, die neue Ader durch den Urwald, wandelte sich schnell in Verzweiflung. Armut und fehlende Infrastruktur prägten das Leben der Siedler auf den kleinen Parzellen entlang der Straße. Die meisten gaben auf und Großgrundbesitzer kauften ihr Land. Doch 15 Jahre später, Anfang der 80er Jahre, strömten wieder Menschenmassen in das südöstliche Amazonasgebiet. Bei der Stadt Marabá im Hügelgebiet Serra dos Carajás lockte Gold. Die Hügel bekamen während des Goldrauschs einen neuen Namen. Serra Pelada, übersetzt nacktes Gebirge. Dort wurden in nicht einmal 20 Jahren 100 Tonnen reines Gold gefördert. Und nun ist die Gegend komplett abgeholzt. Marabá galt lange als die gefährlichste Stadt Brasiliens. Altamira ist wie ihre kleine Schwester, sagt Bischof Erwin Kreutler. Er ist ein streitbarer Mensch. 2010 hat er für sein Engagement für die indigenen Völker am Amazonas den alternativen Nobelpreis bekommen. Wenn er erzählt, geht es selten um Fragen des Glaubens.
Die konfliktreiche Problematik hat sich verlagert ein bisschen von Marabá zum Xingu. Eine Insel der Seligen, das waren wir nie. Aber es hat am Xingu nicht diese brennenden Probleme gegeben, es hat nicht diese Mordwellen gegeben. Ich kann mich erinnern, als ich ankam, hat Altamira 4.000 Einwohner gehabt, heute hat es 150.000. Es hat sich wahnsinnig furchtbar geändert. Da ist Bergwerk, groß angelegte Viehzucht, es ist alles abgeholzt. Es sei denn, es ist indigenes Gebiet. Wenn Sie drüber fliegen, riesenweite Flächen. Für mich eine Katastrophe.
Jahre vor dem Bau des Staudamms Belo Monte wurde ein Mordanschlag auf den kritischen Bischof verübt. Er überlebte und wurde unter Polizeischutz gestellt. Seitdem geht er nur in Begleitung von Leibwächtern aus dem Haus. Der Bischof verurteilt den Bau des Staudamms Belo Monte und arbeitet mit der Organisation Xingu Vivo Para Sempre zusammen. Auf Deutsch heißt die Gruppe: Der Xingu wird immer leben. Hier engagiert sich auch die Franziskanernonne Inês Wenzel.
In 2005 aí nós assumimos para nos reunir semanalmente.
Als wir 2008 ein Treffen organisierten, kamen 4.000 Menschen, davon etwa 700 Indigene, um gegen dieses Regierungsprojekt zu protestieren. Da gab es einen Zwischenfall. Ein Regierungsmitarbeiter erklärte das Projekt mit einem Haufen Fremdwörtern, als wären wir Ingenieursstudenten. Ich erinnere mich, wie die Indigenen ärgerlich wurden und anfingen, um diesen Mann herumzutanzen. Da stand er auf und fuchtelte herum. Deswegen bekam er am Arm einen kleinen Schnitt mit der Machete.
Nach Ende der Militärdiktatur, Mitte der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts, erhielt Brasilien eine neue Verfassung. Darin ist festgehalten, dass indigene Völker angehört werden müssen, wenn Bauprojekte sie betreffen. Doch bei Belo Monte kam es zu keiner Anhörung. Die Staatsanwaltschaft hat daraufhin mehrere Verfahren gegen die Betreibergesellschaft angestoßen, über die immer noch nicht entschieden ist. Trotzdem wurde der Bau genehmigt.
Wir schalteten dann die Umweltbehörde ein. Sie verlangte vor Baubeginn die Erfüllung von 40 Bedingungen. Aber das Baukonsortium setzte sich über die Umweltbehörde hinweg.
Im Büro von Xingu Vivo Para Sempre steht die 18-jährige Schülerin Maini Militao und zeigt auf bunte Banner und Plakate, die die Wände bedecken. Die Familie der Schülerin ist bei Baubeginn von Haus und Hof vertrieben worden. Vater Militao fand die veranschlagte Entschädigung zu niedrig und ging vor Gericht. Da sein Verfahren sich hinzieht, arbeitet er als Knecht auf dem Hof von anderen. Die Mutter von Maini Militao ist krank geworden.
Mit dem Geld, das sie uns anboten, hätten wir kein gleichwertiges Land kaufen können. Hier gibt es einen Immobilienboom, alle kaufen Land, die Preise schießen in die Höhe. Was sollte mein Vater machen? Er ist Landwirt und hält es in der Stadt nicht aus. Wenn Demonstrationen an der Baustelle stattfinden, fahre ich mit und halte Ausschau nach unserer alten Farm. Diese ganze Zerstörung, wo ich einst fischte, es sieht surreal aus. Alles ist weg. Unser Wäldchen ist verschwunden. Das macht mich sehr traurig.
Das Staudammprojekt Belo Monte, das nach internationalen Protesten keinen Kredit von der Weltbank bekam, wird nun allein von der brasilianischen Regierung verantwortet. Es ist Teil des PAC, des sogenannten Aktionsplans zur Beschleunigung des Wirtschaftswachstums. Ein Schwerpunkt dieses Investitionsplans zielt auf die Erschließung des Amazonasgebiets.
Und jetzt kommt auch noch die kanadische Bergwerksfirma Belo-San, um Gold zu schürfen. Und auch der Erzmultivali will Bauxit im trockengelegten Flussbett abbauen. Ein 8 Kilometer langer Damm regelt den Fluss jetzt ab. Die 100 Kilometer lange Schleife, die der Fluss hier macht, wird austrocknen. Wahrscheinlich geht es gar nicht um Stromerzeugung. Die versprochene Leistung von 11.000 Megawatt wird es nie geben.
Bei Niedrigwasser von September bis Dezember können die Turbinen nur die Hälfte der versprochenen Strommenge liefern, behauptet Maini Militao. Es sei denn, noch mehr Dämme werden gebaut. Die Schülerin fürchtet, dass Altamira nie zur Ruhe kommt. Bis zu 150 Tonnen Gold hofft die Bergwerksfirma Belo-San am Xingu aus dem Flussbett zu fördern. Inzwischen kartierte die brasilianische geologische Gesellschaft via Satellit die Böden des Amazonasgebiets. Es liegen wohl noch viele Schätze unter dem Urwald. An der Promenade ist es inzwischen drückend heiß. Dicke Wolken hängen am Himmel, bald wird es regnen, so wie jeden Nachmittag. Aus einer Bar klingt Musik. Hier liegt der kleine Hafen von Altamira. Schlanke Ausflugsboote dümpeln neben Fischkuttern im Wasser. Die Sekretärin Nicole Nayara dos Santos arbeitet im Tourismusgeschäft.
Bald ist es vorbei mit dem Tourismus in unserer Stadt. Die Strände in der Umgebung werden versinken, denn wenn der Staudamm fertig ist, steigt der Flusspegel. Klar, es gibt Arbeit. Viele Menschen sind von außerhalb hierher gekommen. Die hatten gute Chancen, einen Job zu ergattern. Die Firma nimmt eher die gut ausgebildeten Menschen von außerhalb als die Leute von hier.
Das beliebteste Verkehrsmittel in Altamira ist das Motorrad. In allen boomenden Regionen Brasiliens schwärmen Motorräder durch die Straßen. Auch der Student Agenor Santiago Costa besitzt ein Motorrad. Er braucht es dringend, denn er wurde an die Peripherie von Altamira umgesiedelt. Da jetzt schon wegen des Damms der Fluss steigt, droht sein Pfahlbau zu versinken. Inzwischen hat das Baukonsortium mehrere Siedlungen angelegt. Sie sind umzäunt und werden bewacht. Die Presse hat keinen Zutritt. Kein Baum steht an den parallel angeordneten, schnurgeraden Sträßchen. Ein Haus reiht sich eng ans andere. Sie gleichen sich wie Zwillinge. Agenor Santiago Costa zog erst vor ein paar Tagen hierher. Er sitzt in seinem leeren Wohnzimmer auf dem Boden und ist glücklich.
Das Haus hat drei Schlafzimmer und hier im Wohnzimmer und der Küche habe ich drei Lampen. In jedem Schlafzimmer und auch in den beiden Bädern gibt es auch Lampen. Die Fenster haben keine Glasscheiben, aber einen Aluminiumrahmen. Demnächst will ich sie vergittern lassen, sonst laufe ich Gefahr, ausgeraubt zu werden, denn es ziehen viele Menschen in die Siedlung.
Noch sind wenige Häuser belegt und in der Siedlung wird gebaut. Ein Schaufelbagger schiebt laut tutend Erde an den Abhang. In seinem kleinen Garten hat Agenor Santiago Costa schon ein paar Gemüsepflanzen angepflanzt.
Hier ist es viel besser als da, wo ich vorher gelebt habe. Dort musste ich oft Schlangen verscheuchen, die versucht haben, in meine Hütte zu kriechen. Wenn ich sie vom Fenster aus töten wollte, fiel ich manchmal ins Wasser. Um diese Uhrzeit konnte ich mich dort nicht mehr auf meinen Lernstoff konzentrieren. Denn hier in Nordbrasilien ist es sehr heiß und meine Hütte war mit Brasilit bedeckt. Das ist Wellpappe und darunter staut sich die Hitze. Mittags brannten meine Augen, so heiß wurde es. Und dann noch die Mücken, die mich den ganzen Tag verfolgten. Eine Qual.
Agenor will Englischlehrer werden. Und jetzt, wo er ein schönes Haus hat, denkt er ans Heiraten.
Mein
Haus ist gut, auch wenn sich schon ein kleiner Spalt in der Decke geöffnet hat. Der Beton ist ja ganz mit einem Eisengeflecht unterlegt, das kann nicht auseinanderbrechen. Auch der Boden und die Wände werden von einem Eisengeflecht zusammengehalten. Ich weiß, dass andere Leute lieber Häuser aus Backstein bekommen hätten, aber das wäre zu teuer für die Firma geworden. Deshalb haben wir jetzt dieses Modell. Und das ist viel besser als Holz. Holzhäuser machen eben nach einer Weile Probleme. Sie vermodern, dann kommen Termiten.
In den Dörfern des indigenen Volks der Juruna finanzierte das Baukonsortium nach langen Verhandlungen Holzhäuser. Pro Dorf bekamen die Juruna noch 2 bis 3 kleine Motoren für ihre Boote, erzählt Bischof Erwin Kreutler.
Die Regierung ist noch so grausam, dass sie sagt, es wird kein Indianerdorf in Mitleidenschaft gezogen. Das sagen die vor dem Fernsehen, die gehen ins Europaparlament und schreien dort, wir sind alle falsch gewickelt, weil für sie ein Indiodorf in Mitleidenschaft ziehen heißt es fluten. Aber das Gegenteil ist der Fall, ihnen wird das Wasser abgeschnitten. Die leben vom Fischfang, die leben von der familiären Landwirtschaft. Ohne Wasser gibt es das nicht mehr.
Die 3 Dörfer des Volks der Juruna liegen an der Flussschleife, die fast trocken fallen wird. Es dauert 4 Stunden bis zum Dorf Muratu, in dem 50 Menschen leben. Auf kleinen Felseninseln stehen Bäume unter Wasser, Strudel lassen das Boot gefährlich schaukeln. Nur erfahrene Bootsfahrer finden den Weg in diesem breiten Flussabschnitt. Am Dorf angelangt, dürfen nur die an Land gehen, die eine persönliche Einladung des Dorfchefs haben. Cacique Gilliade Juruna trommelt seine Leute zusammen. Alle setzen sich in die offene Rundhütte, um mit dem Besuch zu sprechen. Kinder spielen in der Mitte.
Bald ist der Staudamm fertig. Aber für uns hier in unseren Reservaten passiert fast nichts. Dabei leben wir ganz nah an der Baustelle. Nach langen Kämpfen haben sie endlich für uns Brunnen gebohrt. Sie sagen, dass so viel Wasser in der Flussschleife übrig bleibt, wie wir aus trockenen Monaten gewöhnt sind. Das sind 700.000 Kubikmeter. Aber davon soll sich die Firma Belosan für ihren Goldtageabbau 200.000 Kubikmeter Wasser abzweigen dürfen.
Das im Flussbett liegende Vulkangestein ist dunkel und löchrig. Ein kleiner gestreifter Fisch, Hypancistrus zebra, hat in den Höhlen tief unter Wasser sein Revier. Zebra nennt der Dorfchef den Zierfisch. Er ist nur 10 Zentimeter lang, erst seit 1991 wissenschaftlich beschrieben und nur in der Flussschleife des Xingu zu finden. Auf Deutsch heißt der Fisch Zebra Harnischwels. Er wurde bei Aquariumliebhabern zur Attraktion, doch inzwischen ist er geschützt und darf nicht mehr gefischt werden. Ein weiterer Zierfisch aus dem Xingu ist der Panake ambrosteri, den der Dorfchef Boide Botta nennt, der gestiefelte Stier. Dieser Zierfisch dient den Juruna als wichtige Einkommensquelle.
Der Fisch kommt hier nur im Winter vor, wenn wir Hochwasser haben. Er lebt im Schwarm, ist hellbraun mit dunkelbraunen Streifen. Aber wir denken, er wird hier aussterben, denn er hat bald kein Hochwasser mehr. Wir führen jetzt unser eigenes Monitoring, also die Überwachung der Fischbestände, durch. Dabei hilft uns die Universität von Altamira. Wir müssen noch viele Probleme angehen. Und wir werden nicht zulassen, dass der Damm geschlossen wird. Es fehlen nur 500 Meter, aber wenn er fertig ist, haben wir schlechte Karten.
Die Juruna demonstrierten und besetzten in den letzten Jahren mehrmals die Baustelle. Doch nicht alle Indigenen sind sich untereinander einig. Leonilda Silva da Conceição zum Beispiel, eine Indigene, die mit ihrem Mann und 3 Kindern ihr Dorf verlassen hat, freute sich über ihre Entschädigung.
Wir wohnen jetzt in Resaca, da wo nach Gold geschürft wird. Mein Häuschen dort ist sehr einfach, wir sind bescheiden, Gott sei Dank. Das Dach ist aus Stroh, die Wände aus Holz, der Boden Zement. Klar hätte ich gerne ein besseres Haus mit Brasilitdach und so, aber egal. Mein Haus hat ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, eine Küche, das reicht. Nach Gold schürft mein Mann. Ich gehe nicht zum Tagebaugebiet. Als uns die Baugesellschaft wegen des Staudamms eine Entschädigung anbot, nahm ich statt des Grundstücks das Geld. Ich kaufte damit ein Auto. Es steht zu Hause. Wir sind gerade mit dem Motorrad unterwegs. Das kostet weniger Benzin. Das Auto nehmen wir nur, wenn wir mit den Kindern zu unserem Gemüsegarten fahren. Er liegt 8 Kilometer entfernt.
Leonilda Silva da Conceição sitzt mit ihrem Mann auf einer Fähre. Sie fahren zum Einkaufen nach Altamira. Vom anderen Ufer des Xingu dauert es 2 Stunden bis nach Resaca in das Minengebiet der Bergwerkfirma. Belo San wartet noch auf die Umweltgenehmigung, bevor sie ihre Fördermaschinen anfahren lässt. Leonildas Mann hat schon vor ein paar Jahren für einen Vorläufer von Belo San gearbeitet und hofft, dort bald wieder einen Job zu ergattern.
Ich bin nicht gegen Belo San. Wenn Sie mich darum bitten, zu unterschreiben, dass die Leute umgesiedelt werden, ich würde es sofort tun. Sie halten, was Sie versprechen. Wir hatten zum Beispiel kein Krankenhaus in Resaca. Jetzt gibt es eins. Gut, eine Bank haben wir noch nicht. Sie improvisieren halt. Alles zu seiner Zeit. Wir werden von Ihnen schon etwas bekommen. Leider haben wir keine Besitzdokumente. Mal sehen, was Sie uns geben.
Ich spreche vom Aurizid. Es gibt ein Genozid, Ethnozid, Aurizid. Man steckt ihnen das Geld in den Schlund hinunter, damit sie still sind.
Abadir Lotta Americo ist Motorradtaxifahrer und kennt Bischof Erwin Kreutler schon ewig. Er ist 73 Jahre alt und war selber einmal arm. Er schätzt den Bischof wegen seiner Mildtätigkeit und liebt die Gottesdienste in der katholischen Kathedrale am Stadtplatz. Es ist noch nicht lange her, da fuhr Abadir Lotta Americo mit einer Pferdekarosse in der Stadt Lasten aus. Seit die Stadt so gewachsen ist, kann er gut von seiner Arbeit leben. Pro Tag hat er mindestens 15 Touren. Heute sind seine beiden Enkel groß. Sie sind bei ihm aufgewachsen, da seine einzige Tochter nach Hause zurückkehrte, als ihr Mann sie verließ. Seine Enkel fanden gleich bei Eröffnung der Baustelle Arbeit bei Belo Monte, sagt er stolz.
Das ist mein Novo.
Mein jüngster Enkel ist 24 Jahre alt. Er wuchs bei uns auf dem Bauernhof auf. Nun hat er viele Freunde in der Baufirma und scheint gut zu verdienen. Er hat sich noch nie beschwert. Was ich wirklich als einen Nachteil dieser Firma empfinde, wenn er krank ist, muss er ein Attest vorweisen. Aber hier geben die Ärzte nur ungern eine Krankschreibung. Sie wollen sich nicht einmischen. Auf dem Land konnten wir damals einfach nicht bleiben. Es gab keine höheren Schulen für die Kinder. Deswegen habe ich dieses Motorrad gekauft. Das hat mich 26 Rinder gekostet. Dann habe ich mit meiner Frau ein Häuschen gekauft. Es waren harte Jahre. Ich habe viel gekämpft. Ich schäme mich nicht zu sagen, dass einmal, als meine Tochter um Geld für Brot bat, kein Geld da war.
Abends am Fluss. Obwohl es nieselt, flanieren viele Männer über die Promenade. Eine Pastetenbäckerin rollt grüne Blätter in frischen Teig und wirft sie ins heiße Öl. 4 junge Arbeiter stehen herum und trinken Bier.
Man ganha pouco, mas 1300. Muita gente.
Auf der Baustelle ist ein Kommen und Gehen. Gerade jetzt sind wieder viele neue gekommen und viele gegangen.
Wir verdienen nicht viel, so 1.300, 1.500 Reais. Das sind 400 bis 500 Euro. Der Lohn ist schlecht, aber das ist normal. Für uns vom zivilen Baugewerbe ist das zu wenig Geld. Ich denke, in Südbrasilien wäre es besser.
Die Stimmung in Altamira ist nicht mehr euphorisch. Auch der Motorradtaxifahrer Abadir Lotta Americo, der sich zu den Gewinnern des Staudammbaus zählen könnte, blickt misstrauisch in die Zukunft.
Sehen Sie unseren schönen Fluss? Damit ist es bald vorbei. Und dann wird es auch weniger Fische geben. Viele Leute werden die Stadt verlassen. Hier wird viel überschwemmt werden. Traurige Zeiten für Altamira. Dieser Staudamm hat zwar Jobs gebracht, aber auch viele Verbrecher hierher gelockt. Wir kamen früher ohne Bundespolizei aus. Nun ist sie da. Die machen wirklich Druck, laufen Patrouille. Gerade hörte ich am Taxistand, dass es am Wochenende bei Schießereien 3 Tote gab. 2 sind auf dem Markt gestorben, einer im Außenbezirk. Einmal musste ich den Notruf anrufen. Da sagten sie mir, ich solle bei der städtischen Polizei anrufen. Doch dort nimmt niemand ab. Letztens kam ein Politiker zu uns nach Hause und fragte, ob wir ihn wählen würden. Da habe ich ihm gesagt, ich habe keine Lust mehr auf die Wahl.
Altamira ist heute in einer Phase, die ich chaotisch nenne. Es ist eine Epoche über uns hereingebrochen, buchstäblich Chaos. Die Leute klopfen mir heute auf die Schulter und ich gehe mit erhobenen Hauptes durch die Stadt mit meinen 2 Bodyguards. Und die Leute sagen, na, der Bischof hat recht gehabt. Ich klage die Regierung einfach an. Die sind absolut nicht interessiert, Amazonien zu retten. Sind sie nicht interessiert? Sagen sie zwar, das müssen sie vor dem Ausland sagen, sonst kratzt es schwer am Image. Aber an und für sich glaube ich das nicht. Wir haben den Plan A und den Plan B. Der Plan A war, wir sind dagegen. Wir haben bis zum letzten gekämpft, dass es nicht durchgeführt wird. Plan B, Schadensbegrenzung.
Derweil laufen die Planungen für 3 Wasserkraftwerke am Fluss Tapajós. Er liegt 500 Kilometer westlich von Altamira. Der Tapajós hat viele Ähnlichkeiten mit dem Xingu. Er bietet Fischreichtum, traumhaft klare Flussstrände und unter dem Urwaldboden Gold und andere Mineralien. Welche verschlafene Stadt wird dort bald aus allen Nähten platzen? Brasilien ähnelt dem boomenden China. Menschenrechte, Infrastruktur, Umweltschutz stehen an letzter Stelle. Die boomenden Orte werden immer moderner und doch bleibt das Leben für die meisten Menschen dort prekär. Vor allem im abgelegenen Amazonasgebiet.